Das Thema Hormone wird in der medizinischen Ausbildung sehr stiefmütterlich behandelt. Es gibt Gründe dafür, aber eigentlich keine Entschuldigung. Im Prinzip kriegen Mädchen von Beginn an signalisiert, ihr Zyklus, ihre Hormone, das ist sowieso immer was Schlechtes, was Belastendes und etwas, im Grunde ist es Anstellerei. Und das zieht sich ja durch das ganze Frauenleben.
Willkommen beim Her Career Podcast. Du interessierst dich für aktuelle Diskurse aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft und das insbesondere aus einer weiblichen Perspektive? Vielleicht wünschst du dir persönliche Einblicke in den Arbeitsalltag von Menschen und Unternehmen, die sich dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel stellen. Dann bist du hier genau richtig. Die Wechseljahre. Das sind vor allem Hitzewallungen, oder? Stimmt nicht. Tinnitus, Gelenkschmerzen, Gedächtniseinbrüche, Neurodermitis, Allergien und durchwachte Nächte können ebenfalls hormonell bedingt sein. Aber weil nur wenige Fachärztinnen den hormonellen Zusammenhang herstellen, bekommen viele Frauen keine angemessene medizinische Hilfe. In dieser Live-Folge sprechen wir mit Dr. Judith Bildau. Wir beantworten viele Fragen zu Hormonen, Hormontherapie und Prävention und werfen einen Blick auf systemische Lücken in der medizinischen Aus- und Weiterbildung.
Hi, herzlich willkommen. Ich bin Christina Appel. Ich schreibe frei für Her Career und bin Journalistin mit dem Schwerpunkt Chancengerechtigkeit. Und ich darf heute bei uns begrüßen Dr. Judith Bildau. Wir haben viel zu besprechen und wir möchten auch nachher unbedingt Fragen aus dem Publikum annehmen. Ich habe Tonnen von Fragen dabei, aber eure haben Vorzug. So, jetzt. Ich muss dich vorstellen, Judith, du bist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtsmedizin. Auf deiner Website steht, deine Herzensangelegenheit ist die Frauengesundheit in all ihren Facetten, was häufig Hormone bedeutet. Und du klärst darauf auf deinem Instagram-Kanal auf und in deinem neuen Buch. Ich sag neues Buch, weil du hast schon einige verfasst. Und es ist ein umfassendes Nachschlagewerk über Frauen und Hormone. Es heißt Body in Balance, Hormone verstehen und unerklärliche Beschwerden loswerden. Ich habe schon ein sehr langes Interview mit dir geführt, ein Vorgespräch, das könnt ihr auch auf der Website nachlesen. Da hast du gesagt, du hast dieses Buch auch für AssistenzärztInnen geschrieben. Warum musst du ein Buch für ÄrztInnen schreiben? Warum kennen sich so wenig Ärzte, selbst FachärztInnen der Gynäkologie, mit diesem Thema aus?
Erstmal danke, Christina, für die wunderbare Einleitung. Ja, warum muss ich ein Buch für Kollegen und Kolleginnen schreiben? Ich finde das eine absolut berechtigte Frage. Es fällt mir auch nicht so leicht, darauf zu antworten, weil ich natürlich nicht überheblich klingen möchte. Es ist nämlich definitiv nicht so, dass ich schlauer bin als andere, sondern es ist so, dass wir alle, einschließlich mich, wir sind nicht ausgebildet worden in diesem Bereich. Das Thema Hormone beziehungsweise Wechseljahre, wir sprechen jetzt hauptsächlich, wenn wir über Hormone sprechen, über Wechseljahre, das wird dem Thema natürlich nicht gerecht. Deswegen ist dieses Buch viel über Wechseljahre, aber eben nicht nur. Das Thema Hormone wird in der medizinischen Ausbildung sehr stiefmütterlich behandelt. Es gibt Gründe dafür, aber eigentlich keine Entschuldigung. Ich erinnere mich, dass wir im 6., 7. Semester als junge Studenten und Studentinnen im gynäkologischen Praktikum saßen. Also da hatten wir schon 3-4 Jahre lang Medizin studiert und der Dozent hat uns gebeten, einen weiblichen Zyklus an die Tafel zu malen. Christina, es konnte keiner. Das heißt, wir waren bis dahin eigentlich mit dem Thema Hormon oder weiblicher Zyklus, der ja alles bestimmt. Also der weibliche Zyklus, es geht ja weit über die Gynäkologie hinaus. Da geht es um Schmerzempfinden, da geht es um Gedächtnisleistung, es geht um Haut, es geht um alles, Psyche. Aber wir wussten es nicht. So. Und dann, klar, haben wir das irgendwie so ein bisschen gelernt, aber gerade das Thema Wechseljahre, wenn man sich überlegt, dass die gynäkologische Ausbildung, die Facharztausbildung hauptsächlich in der Klinik stattfindet und da kommen jetzt eben nicht die Frauen mit den Wechseljahrsbeschwerden hin. Das sind ja dann eher die Frauen, die in die Praxen kommen. Und da waren die meisten ja gar nicht. Das heißt, wir eröffnen dann im Zweifel eine Praxis, aber haben noch nie eine Wechseljahrsberatung gemacht und die Frauen sitzen dort vor uns und ich habe das heute zu meiner Lektorin Jennifer Grünwald gesagt. Manchmal habe ich Lust, einige Frauen anzurufen, die, nachdem ich meine Praxis eröffnet habe, damals, und die mit diesen Beschwerden zu mir kamen und möchte mich bei ihnen entschuldigen, dass ich sicherlich auch nicht adäquat reagiert habe, weil ich es nicht besser wusste.
Ja. Also ich höre, seit ich 15 bin, bei verschiedensten Fachärztinnen, ja, Frau Appel, in ihrem Alter. Und ich war also mit 15 in diesem Alter und mit 20 in diesem Alter und mit 35 auch nochmal in diesem Alter und ich werde auch bestimmt nochmal in diesem Alter sein. Und jetzt auch nach der Lektüre dieses Buches und unseres Gesprächs bedeutet in diesem Alter eigentlich immer, es ist doch bestimmt hormonell bedingt.
In diesem Alter sind wir tatsächlich immer und meistens ist es ja sowieso der Stress.
Ja.
Also das wird ja schon jungen Mädchen erzählt, beziehungsweise jungen Mädchen werden ja auch ganz andere Sachen erzählt, wenn sie eine Entschuldigung für den Sportunterricht oder für den Schwimmunterricht vorlegen, na, hast du mal wieder deine Tage oder sowas. Also im Prinzip kriegen Mädchen von Beginn an signalisiert, ihr Zyklus, ihre Hormone, das ist sowieso immer was Schlechtes, was Belastendes und etwas, im Grunde ist es Anstellerei. Und das zieht sich ja durch das ganze Frauenleben. Ich meine, dazu haben wir ja mittlerweile unendlich möchte ich nicht sagen, aber ausreichend Studien und auch Daten, dass Frauen in der Medizin nicht ernst genommen werden. Und das, finde ich, gipfelt dann in den Wechseljahren. Also das gipfelt, da wird das dann wirklich irgendwie nochmal ganz gravierend. Und wenn wir uns angucken, wie viele Frauen in den Wechseljahren dann arbeitsunfähig werden, früher in Pension gehen, Beförderungsangebote ausschlagen aufgrund der Beschwerdesymptomatik und wie wenig Unterstützung sie bekommen, vor allem eben medizinisch und wie wenig sie über die Wechseljahre wissen. Weil die Wechseljahre ist ja was in unserer Vorstellung, da haben wir alle schon graue Haare, dass die mit Mitte 40 anfangen, rein statistisch, und die Menopause, die letzte Blutung mit 51 stattfindet, das wissen die wenigsten Frauen. Und umso überraschter rutschen die da rein und umso unvorbereiteter. Und das hat natürlich da habe ich so das Gefühl, bis zu den Wechseljahren gelingt es vielen Frauen, das irgendwie vieles zu kompensieren, den Zyklus, die Menstruationsschmerzen, Mental Load, Familie, Job und sowas. Und in den Wechseljahren, da kommt dann oft so eine Art Breakdown. Dann geht es einfach nicht mehr. Du hast es eben gesagt, auch das Thema ADHS war sehr gut besucht. Und ich habe in meiner Sprechstunde auch viele, wirklich viele Frauen, deren ADHS in den Wechseljahren das erste Mal diagnostiziert wird. Einfach weil das der Zeitpunkt ist, wo das Maskieren nicht mehr geht. Frauen sind angepasst. Nicht im negativen Sinne, aber sie haben gelernt, angepasst zu sein. Sie haben gelernt, mitzuschwimmen, nicht aufzufallen. Also ich glaube, wie viele Frauen schleppen sich trotz Menstruationsschmerzen zur Arbeit oder gehen ständig auf Toilette, weil sie Angst haben, auszulaufen, oder Endometriose-Patienten, wir wissen es ja, PMS, PMDS und so weiter. Wie anstrengend es oft für Frauen ist, nicht aufzufallen.
Ja. Wollen wir noch einmal Begriffe klären? Natürlich, ich glaube, euch ist es recht, wenn wir über Perimenopause sprechen. Es gibt aber natürlich auch noch andere Lebensphasen, die hormonell beeinflusst sind. Möchtest du einmal nochmal sagen, durch welche Begriffe dein Buch führt?
Ja, und ich finde Begriffe einfach wahnsinnig wichtig, wenn Frauen diese Begriffe kennen und auch die medizinisch korrekten Begriffe, weil sie dann als wissende Patientin bei ihren Ärzten und Ärztinnen auftreten können. Also das kommt schon einmal ganz anders als, ja, da gibt's doch sowas, oder ich bin vielleicht in der Prämenopause. Besser ist es wirklich, als informierte, aufgeklärte Patientin aufzutreten, zu sagen, das weiß ich schon und jetzt will ich medizinisch fundierte Unterstützung. Also, es wird ja ganz oft gesagt, Frauen so Anfang, Mitte 40, ich bin in der Prämenopause, das ist aus medizinischer Sicht nicht korrekt bezeichnet. Die Prämenopause beginnt mit dem Beginn der Fertilität, also mit der Pubertät, und dauert bis in die Wechseljahre hinein. Das ist die gesamte Prämenopause, die gesamte fruchtbare Zeit der Frau. Dann rein statistisch beginnt die Perimenopause, also die wirklichen Wechseljahre mit Mitte 40, mit 45. Die letzte Menstruation, die nennt man Menopause mit 51. Und 12 Monate nach der Menopause beginnt die Postmenopause. Jetzt gibt es eine Zeitspanne, die meiner Meinung nach medizinisch neben den Wechseljahren aber noch mal ein bisschen mehr unter ferner Liefen läuft. Und das ist die Zeit ab Ende 30 bis Mitte 40 bis zur Perimenopause. Weil rein medizinisch beginnt da schon die ersten hormonellen Veränderungen. Das liegt daran, dass wir Frauen kommen mit einer gewissen Anzahl an Eizellen auf die Welt. Also wir haben eine Eizellreserve. Das ist nicht wie bei Männern, die bis ins hohe Alter im Grunde Spermien jeden Tag neu produzieren können. Die nehmen auch ab, was die Qualität angeht und was die Quantität. Aber wir Frauen können eben Eizellen nicht nachproduzieren. Wir kommen mit diesem Päckchen auf die Welt. Und der Körper ist wahnsinnig schlau. Die Natur ist wahnsinnig schlau. Mit Mitte, Ende 30 merkt der Körper, jetzt wird das aber echt weniger. Das sehen wir auch, wenn wir uns die Fruchtbarkeit, die Fertilitätskurve angucken. Das geht dann wirklich runter. Und was macht der Körper? Also wir wissen, dass nach dem Eisprung, also nur wenn wir einen Eisprung gebildet haben, wird Progesteron gebildet in der zweiten Zyklushälfte. Und Progesteron ist unser Wohlfühlhormon. Das nenne ich mal so Wellbeing-Hormon. Das sorgt dafür, dass wir ausgeglichen sind, dass wir gut schlafen. Es wirkt wasserausscheidend, entspannt und so weiter, angstlösend. So, und der Körper stellt dann auf Sparflamme. Und es kommt immer häufiger zu sogenannten anovulatorischen Zyklen, einfach um Eizellen zu sparen und das Ganze noch so ein bisschen zu ziehen. Und wenn kein Eisprung in einem Zyklus stattfindet, dann wird kein Progesteron gebildet. Und ganz viele Frauen Mitte, Ende 30, Anfang 40 sagen, ich fühle mich in der zweiten Zyklushälfte schlecht. Dann tritt auf einmal verstärkt oder neu ein PMS, also ein prämenstruelles Syndrom auf, oder ein PMDS, ein prämenstruelles dysphorisches Syndrom oder eine prämenstruelle dysphorische Störung. Aufgrund dieses hormonellen Ungleichgewichts, die Frauen schlafen schlecht in der zweiten Zyklushälfte, haben auf einmal eine Brust, wo sie denken, die platzt, lagern Wasser ein, sind ängstlich und fühlen sich einfach unwohl. Und diesen Zeitraum habe ich in between genannt, weil ich mit einer Freundin drüber geredet habe, wie nennt man das? Das ist irgendwie so dazwischen. Dann sagt sie, ja, dann nenn es doch einfach so dazwischen, in between. Also ich erlebe einmal viele Frauen eben Anfang 40, Ende 30, Anfang 40, die zu mir kommen und sagen, es verändert sich irgendwas hormonell. Ich merke das richtig. Meine Blutung ist deutlich stärker geworden. Ich habe auf einmal wieder Schmerzen wie ein junges Mädchen oder ich habe Schmierblutungen vor der eigentlichen Menstruation. Und ich renne von Arzt zu Ärztin und ich kriege immer wieder gesagt, nee, für die Wechseljahre sind sie noch zu jung. Das sind tatsächlich auch noch nicht die Wechseljahre. Oder ich habe Frauen in den Ende 40, die sagen, eigentlich geht es mir seit 10 Jahren schon schlecht. Und das füge ich immer noch ein. Also wir haben die Prämenopause, wir haben die Perimenopause, wir haben die Menopause und die Postmenopause, aber wir haben auch die In-Between-Zeit. Und Christina, ich finde es so wahnsinnig wichtig, dass Frauen, deswegen geht auch ein Bereich des Buches, geht um die etwas jüngeren Frauen, weil je besser ich da schon weiß, was mit mir passiert oder je besser ich vorbereitet bin, desto stärker gehe ich in die Wechseljahre rein. Und desto besser bin ich, weiß ich Bescheid und schockt mich nichts mehr. Ja. Und auch einfach, wenn ich dann schon weiß, welche Mikronährstoffe jetzt gut für mich sind und so weiter, ich bin einfach besser aufgestellt.
Du schreibst in der Einleitung, fast dein erster Satz ist, Wissen ist Macht. Ein bisschen was von dem Wissen wollen wir jetzt schon vermitteln. Es ist natürlich jede Frau ihre eigenständige Frau mit ihrem Körper und ihren 100 Problemen. Ich habe 57 davon. Prävention ist alles. Und wenn wir wissen, dass wir schon Mitte 30 oder 40 anfangen können, was für unseren Körper zu tun, Symptomatiken zu erkennen, zu lindern mit Ernährung, mit vorbeugendem Sport. Wir haben sehr viel über Sport gesprochen. Was sind denn so ganz frühe Symptome, auf die ich achten kann, die jetzt nicht dieses ewige, ich habe Hitzewallungen oder ich bin schlecht gelaunt sind?
Allein, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, 30er Jahre Prävention, das wissen die wenigsten Frauen nicht, weil sie doof sind, sondern weil es ihnen niemand sagt. Bereits in den 30ern nimmt die Knochendichte ab. Das heißt, bis dahin gibt es so ein Gleichgewicht zwischen den aufbauenden und den abbauenden Zellen im Knochengerüst. Und dann in den 30ern nehmen die abbauenden Zellen, die sogenannten Osteoklasten, nehmen zu. Das heißt, ich verliere an Knochendichte. Und was passiert, wenn man an Knochendichte verliert? Das mündet dann eben bei Frauen ganz häufig einmal in der Osteopenie oder gar in der Osteoporose. Die Osteoporose ist eine weibliche Erkrankung, die gravierende Altersfolgen hat, weil sie zu Immobilität führen kann. Also schon in den 30ern, das muss man sich einfach klar machen, wo man noch gar nicht daran denkt, beginnt eben diese Abnahme der Knochendichte. Und ich will nicht zu schwarz malen, aber auch die Muskelmasse beginnt bereits in den 30ern weniger zu werden. Das heißt, Frauen müssen an die Gewichte. Also wenn wir über Frauen und Sport denken, dann haben wir ja, so ging es mir zumindest, haben wir ja oft diese weiblichen, sanften, weichen Sportarten so ein bisschen im Kopf. Es geht um Krafttraining, es geht um Muskelaufbau. Wir brauchen Muskulatur. Einmal, da gibt es jetzt viele Studien, weil eine stabile, gute Muskulatur auch für Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützt. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Todesursache Nummer eins auch bei Frauen. Und weil die Muskulatur natürlich auch für den Stoffwechsel Muskulatur verbrennt. Also wenn Frauen sagen in den 30ern, mein Stoffwechsel ist langsamer geworden. Es ist der Verlust der Muskelmasse. Und außerdem ist eine stabile Muskelmasse auch wichtig für die gesunde Knochenstruktur. Also auch als Prävention vor der Osteoporose. Das ist schon mal das Erste, was jede Frau machen kann. Und wenn man so daran denkt, oh Himmel, Krafttraining, muss ich jetzt irgendwie ins Fitnessstudio? Ich kenne das ja selbst. Ich hasse Fitnessstudios, ne? Und muss ich jetzt mich noch mehr irgendwie verbessern und optimieren und oh, macht irgendetwas, was euch Spaß macht. Ja, man kann auch Krafttraining mit Konservendosen zu Hause machen. Man kann es mit Wasserflaschen machen. Ich habe mit 43 Jahren angefangen zu reiten und mir ein Pferd gekauft. Aber ich wusste, das ist das Einzige, was ich irgendwie, wo ich jeden Tag hingehe. Ich gehe in kein Fitnessstudio. Also der Kreativität ist da keine Grenzen gesetzt. Aber es ist eben eine Investition in das gesunde Älterwerden. Und das beginnt schon viel früher, als wir so denken.
Was sind denn andere Symptome im Alltag? Also eins meiner Lieblingssymptome ist, ich habe juckende Ohren und habe auch von anderen Frauen gehört, dass sie das haben. Aber es gibt ja noch so Dinge, die man eigentlich abtun würde, weil man sie überhaupt nicht in Verbindung bringt.
Die werden ja auch abgetan, ja. Christina. Also das ist ja irgendwie das. Deswegen geht es ja bei der Ausbildung um die Wechseljahre. Das betrifft nicht nur die Gynäkologen und die Gynäkologin. Ich sage das immer wieder. Jedes Körperorgan hat Hormonrezeptoren. Und es ist selbstverständlich, dass mit dem veränderten Hormonstatus jedes Organ nicht in Mitleidenschaft, aber zumindest irgendwie eine Veränderung durchläuft. Also das geht, viele Frauen haben auf einmal Neurodermitis oder Rosacea, kriegen auf einmal Allergien, Histaminintoleranzen, Tinnitus, schlechteres Hören, weil die Innenohrzellen eben auch Östrogenrezeptoren haben und das Östrogen durchblutungsfördernd wirkt und auch überhaupt neuroprotektiv. Ich habe unheimlich viele Frauen, die eine Demenzdiagnostik durchlaufen haben, weil sie fürchterliche Angst hatten, dass sie irgendwie eine Alzheimer-Erkrankung oder ähnliches haben, weil sie sich nichts mehr merken konnten. Also klar, Brain Fog hört man immer wieder, aber dieser Konzentrations- und Gedächtnisverlust und diese Unfähigkeit, sich zu fokussieren, das ist übrigens auch etwas, was die Frauen sehr in ihrem Arbeitsleben beeinträchtigt. Und also ich habe hier eben in diesem Buch auch ein Kapitel, wo es wirklich um diese strangen Symptome geht. Ich erlebe ganz oft, ich muss immer so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil das einfach so diese spannenden Geschichten aus dem Leben sind, Frauen, gar nicht die dann in meiner Sprechstunde sind, sondern die ich so treffe, die sagen, nee, also Wechseljahrsbeschwerden habe ich nicht, aber ich habe einen Tinnitus seit einem Jahr oder sowas. Oder, nee, Wechseljahrsbeschwerden habe ich nicht, aber ich glaube, ich habe Rheuma. Ich habe unheimliche Knochen- und Gelenkschmerzen. Also ganz viele ich stelle mich total doof an hier mit diesen Kopfhörern, ganz viele Frauen assoziieren die Wechseljahre mit Hitzewallungen und eben nicht mit mehr. Wir haben auf unserer Plattform wechseljahre.de eine Umfrage durchgeführt, was die stärksten oder in Anführungszeichen schlimmsten perimenopausalen Beschwerden sind, weil wirklich viel über Hitzewallungen und sowas gesprochen wird. Es sind die Schlafstörungen und es sind die depressiven Verstimmungen. Also es geht eher viel mehr um das Psychische, was die Frauen so unglaublich belastet. Und darüber wird viel zu wenig gesprochen.
Wie ist die Stimmung bei euch? Habt ihr schon Fragen? Wenn ja, signalisiert das bitte mit einem Handzeichen.
Hallo. Also mich interessiert das Thema ADHS und Frauen und Gedächtnisschwäche, Konzentrationsstörungen. Weil ich Psychotherapeutin bin und in meiner Praxis in den letzten Monaten immer mehr Frauen anklopfen. Und genau, also da haben wir die Fragen, die ihr schon angesprochen habt, natürlich auch gehabt.
Vielen, vielen Dank für die Frage und vielen Dank für den Wunsch der Zusammenarbeit, weil das ist tatsächlich eine Verzahnung, die ich ganz wichtig finde, Gynäkologen, Gynäkologin und Psychiaterin, Psychotherapeutin. Also ich spreche jetzt mal von Neurodivergenz. Ich würde es mal ein bisschen breiter fassen und nicht nur auf ADHS in Anführungszeichen reduzieren. Wir wissen, dass diese Frauen mit diesen hormonellen Schwankungen vor allem, also die Perimenopause ist ja davon gekennzeichnet, dass das Östrogen hoch, runter geht. Das ist ja ein einziges Chaos. Ich sage immer, die Eierstöcke tanzen Samba. Und viele Frauen, die eben eine Neurodivergenz haben, spüren das sehr ausgeprägt, diese hormonellen Schwankungen. Und dann kommen die schon irgendwie auf die Idee, das könnte was mit den Wechseljahren zu tun haben, aber dann merkt man, es steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Die haben kognitive Symptome, die hatten sie aber irgendwie auch schon immer und die verstärken oder potenzieren sie jetzt nochmal mit diesen hormonellen Veränderungen. Also das wird richtig getriggert quasi. Also die haben einen noch höheren Leidensdruck. Dann ist das Thema ein großes, dieses Demaskieren, das wissen wir ja auch in der Autismusdiagnostik, dass viele Frauen so durch das Raster fallen, weil sie scheinbar funktionieren. Wir nennen das eben diese Maskierung. Die fallen nicht so auf. Das kostet wahnsinnig viel Energie. Wahnsinnig. Und diese Frauen, wenn ich mit denen spreche, ich denke, das geht dir auch so, sagen oft, ich habe mich immer schon anders gefühlt als die anderen. Und da kommt aber dieser Zeitpunkt in den Wechseljahren, wenn dann Schlafen auch nicht mehr klappt. Wenn, wie gesagt, diese hormonellen Symptome dazukommen, wo dieses ganze Gerüst, was sie sich so aufgebaut haben, zusammenbricht. Und dann kommt eben dieses, die Frauen merken dann, dass da noch mehr sein muss und gehen dann auf die Suche nach Erklärungen und kommen dann zu mir und zu dir. Und da ist die Verzahnung unheimlich wichtig. Viele Frauen, die eine Neurodivergenz haben, kommen auch mit einer einfachen Hormonersatztherapie nicht gut zurecht. Die brauchen oft nochmal ein bisschen speziellere Medikation. Also das ist ein bisschen komplex, aber es ist tatsächlich so, dass viele Frauen erst in diesem Alter, in between oder perimenopausal, das erste Mal die Diagnose Neurodivergenz bekommen.
Man darf dich ja jetzt schon fast als Hormoninfluencerin bezeichnet. Ich weiß nicht, ob du das möchtest, aber du bist eine sehr prominente Stimme in den sozialen Medien und klärst dort auf. Das machen auch sehr, sehr viele andere Leute. Aber kann ich mich auf die Infos auch verlassen?
Ich finde es oft schwierig und ich kriege von meiner Followerschaft auch oft Reels oder Posts oder was auch immer zugespielt mit der Frage, stimmt das so? Wo ich dann denke, wow, das ist natürlich irgendwie Freud und Leid der sozialen Medien. Jeder kann sich äußern. Ich denke, das werdet ja auch ihr viel in eurem beruflichen Kontext irgendwie sehen, dass man dann auf einmal Sachen findet, wo man, weil einfach jeder kann sich äußern. Das Problem in Anführungszeichen meiner Meinung nach mit der Frauengesundheit allgemein beziehungsweise besonders stark mit den Wechseljahren ist dieser Menopause Gold Rush. Das ist eine finanzstarke Gruppe, Frauen in diesem Alter, da wollen einfach mittlerweile viele mitverdienen, dran mitverdienen. Dann gibt es Coaches, dann gibt es Beraterinnen und das ist ja alles, sind ja keine geschützten Begriffe. Und bei dieser Flut auch an Nahrungsergänzungsmitteln, pflanzlichen Mitteln, die angepriesen werden, wo, klar schlage ich da die Hände über dem Kopf zusammen. Also das habe ich aufgegeben. Da komme ich nicht gegen an.
Also da lohnt sich der Blick in die Bio, um mal kurz nachzugucken, ob da echte Medizinerinnen sitzen. Gerne deine Frage.
Danke, Julia. Was kann man denn vorbeugend oder auch in den 40ern, 50ern dann machen, um damit besser umzugehen oder dem irgendwie entgegenzugehen, dass man auch jetzt nicht vom Job wegbleibt, dass man nicht irgendwie die Partnerschaft verliert oder Freunde oder sonst irgendwas? Also was kann man so für und gegen die Symptome machen?
Man kann super, super viel machen. Im Idealfall wird man medizinisch fundiert begleitet. Das muss ich einfach dazu sagen. Was man selbst machen kann, ist wirklich Thema Knochengesundheit, also sich gut aufstellen mit Vitamin D, je nach Ernährungsform, Calcium, Vitamin K2. Wenn es Osteoporose in der Familie gibt, dann würde ich auch zügig meine Knochendichte mal kontrollieren lassen. Muskelaufbau, Krafttraining ist das A und O. Und dann empfehle ich mal jeder Frau, ein Zyklustagebuch zu führen. Weil viele Beschwerden, die man so hat, die dann eben, man ist ja selbst, Frauen sind ja so hart zum Teil zu sich selbst, werden dann irgendwie nihiliert oder ach und komm oder sowas. Aber es macht Sinn, gerade in dieser In-Between-Zeit mal zu gucken, kumuliert sich das in der zweiten Zyklushälfte zum Beispiel, ja? Wie schlafe ich? Habe ich Heißhunger? habe ich vermehrt Migräne? Wie ist das mit dem Hören oder Tinnitus? Sehe ich die Sockenabdrücke abends, wenn ich die Schuhe ausziehe oder sowas? Dass man wirklich mal sagt, okay, das ist jetzt die Zeit, ich fange an, mich zu priorisieren. Wie fühle ich mich? Und das, was du gesagt hast, total spannend. Ich habe Frauen, die wirklich zu mir sagen, ich habe Angst um meine Beziehung und nicht, weil mein Partner oder meine Partnerin total bescheuert ist. Ich kann die sogar verstehen, aber ich benehme mich unmöglich. Aber das ist wie, als ob irgendetwas von mir Besitz ergreift und ich kann gar nicht anders. Und also gerade wenn das so Richtung PMS, PMDS geht, und die sind total verzweifelt. Auch das Thema Libidoverlust, Partnerschaft ist ein ganz, ganz großes. Und ich finde es, im Grunde ist es ja im zweiten Schritt, also die Frauen sind natürlich die Hauptpersonen, aber im zweiten Schritt auch total relevant, mit Partner und Partnerinnen zu sprechen, die mitzunehmen, weil es kann sich natürlich auch viel zum Positiven verändern. Es kann eine neue Kommunikationsebene entstehen, eine neue sexuelle Ebene entstehen. Aber wenn die Frauen nicht mal wissen, was mit ihnen passiert, wie sollen das Partner und Partnerin wissen? Das ist quasi unmöglich. Naja, also das ist ein Gesamtkonzept, aber man kann eben schon sehr viel schon sehr früh machen und es ist schwierig, einen Überblick über die richtigen Mikronährstoffe zu haben. Auch da habe ich ein eigenes Kapitel zu, welche Mikronährstoffe machen denn wirklich Sinn, weil es gibt natürlich Mikronährstoffe, die sinnvoll sind. Es gibt Ernährungsweisen, die sinnvoll sind, die hormonfreundlich sind, die antientzündlich wirken. Das ist besonders in den Wechseljahren relevant. Wenn der Östrogenspiegel fällt, dann gerät der Körper quasi so in eine chronische Entzündungsreaktion, weil das Östrogen antientzündlich wirkt. Also das ist alles darin beschrieben, weil es ein Gesamtpaket ist. Und ich werde von Frauen ja auch immer wieder gefragt, muss ich eine Hormonersatztherapie machen? Oder Frauen, also es geht auch in einem großen Teil um postmenopausale Frauen, die sagen, oh, jetzt wird über Hormone gesprochen, jetzt ist es für mich zu spät und ich darf nicht mehr. Jetzt bin ich zum schrecklichen Altern verurteilt, alt und gebrechlich. Nein, eine Hormonersatztherapie kann ein super, super sinnvoller, volles Puzzleteil sein. Aber es gibt natürlich auch viele andere Möglichkeiten.
Ich wollte mal nachfragen, wie, also man weiß ja, wenn du sagst, das ist auch in Fachkreisen nicht so bekannt gewesen. Ich gehe mal davon aus, dass in der Vergangenheit viele Eingriffe vorgenommen worden sind, die hormonwirksam sind, die eventuell vielleicht heute nicht mehr so gemacht werden würden. Habt ihr da Rückschlüsse in die Forschung oder so, dass ihr sagt, das ist, man kann da schon einwirken?
Super spannende Frage und in den letzten Jahrzehnten wurden Gebärmütter ja relativ vorbehaltslos oder relativ zügig entfernt. Also sobald, gerade bei Frauen in der Perimenopause, gibt's ja häufig Blutungsstörungen und so weiter. Also da waren die Frauen so schnell, konnten die gar nicht überlegen oder sich nochmal eine Zweitmeinung einholen. Da waren die Gebärmütter draußen. Was das mit dem Beckenboden macht, was das auch mit dem sexuellen Empfinden macht, weil eine Durchblutungssituation anders wird, das kommt jetzt erst. Das kommt jetzt. Jetzt hört man den Frauen auch ein bisschen mehr zu, habe ich das Gefühl. Da muss man sich tatsächlich kritisch hinterfragen, was hat man da eigentlich gemacht? Ein weiteres Beispiel oder das Beispiel, was ich eigentlich nennen wollte. Und da muss ich mich auch in die Pflicht nehmen. Es gab viele Frauen, die hatte ich auch in den Praxen in den Anfang 40ern, sag ich mal, die auch auf einmal eine Blutung, also in between eher so, die eine Blutungsstörung hatten, denen die Gebärmutter entfernt wurde und die dann gesagt haben, boah, ich habe jetzt Hitzewallung, ich bin in den Wechseljahren, die aber rein statistisch noch viel zu jung waren. Und auch ich habe automatisch gesagt, hä, da ist doch nur die Gebärmutter entfernt worden, die Eierstöcke sind doch noch drin, hormonell kann da gar nichts passiert sein. Und jetzt im Nachhinein wissen wir, diese Frauen sind tatsächlich in die ganz schnell dann in die Wechseljahre gekommen, das gibt es, weil einfach die Durchblutung durch diese operative Intervention, die Durchblutung zu den Eierstöcken in Mitleidenschaft gezogen wurde und die Eierstöcke ihre Arbeit früher aufgegeben haben. Weißt du, was ich meine? Das sind solche Sachen irgendwie. Wir haben den Frauen erzählt, die spinnen, die können nicht schwitzen, die Gebärmutter produziert keine Hormone, Einbildung und so weiter. Bis wir dann zum Beispiel an einem Hormonstatus sehen, hä, die sind auf einmal postmenopausal oder nahezu postmenopausal. Wie kann das sein? Wir kommen da jetzt so hin. Natürlich muss man sich kritisch damit auseinandersetzen, inwieweit das in einem sehr nach wie vor männlich dominierten Fachgebiet wie der Medizin möglich ist, gucken wir. Das können wir ja auch im Prinzip weg von den Wechseljahren auf die Verschreibung der Pille runterbrechen. Ja, wie sind wir in den letzten Jahrzehnten damit umgegangen? 3 Pickel, die neueren Pillen mit einem relativ hohen thromboembolischen Potenzial haben die Mädchen bekommen. Ja, das war ein Lifestyle-Präparat. Ohne Aufklärung, oft an der Anmeldung wurden die Rezepte rausgegeben, ohne zu gucken, gibt es eine Gerinnungsanamnese oder irgendwie eine genetische Disposition, hatte die Mama eine Thrombose. Also, ich glaube, in der Medizin insgesamt, in der Frauengesundheit insgesamt, bedürfte es einer großen Reflexion, wie mit Frauen in den letzten Jahrzehnten, eigentlich Jahrhunderten, umgegangen ist. Ich glaube, es passiert in einigen Teilen. Es gibt viele Figuren, die da sehr stark vertreten sind, wie zum Beispiel Frau Professor Mandy Mangler, die da sehr auch, also die Klitoris erscheint jetzt wieder in einem Anatomieatlas, war ja auf wundersame Weise verschwunden. Wir arbeiten dran, aber es sind hauptsächlich die Frauen in der Medizin, die daran arbeiten, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Wichtig ist, dass wir nicht nur Gynäkologen und Gynäkologinnen, wir müssen den Frauen zuhören. Die Frauen haben Recht eigentlich immer.
Das heißt, wir als Frauen müssen auch lernen, den Körper zu spüren.
Wir dürfen die Erlaubnis annehmen, es zu dürfen und uns zu vertrauen, weil das ist uns wirklich abtrainiert worden. Mhm.
Wir haben jetzt viel davon gehört, ich muss mich selbst kennen, aber auch, es gibt nicht so viele Menschen, die sich sehr, sehr gut damit auskennen. Das heißt, woher weiß ich, dass ich eine gute Ansprechpartnerin gefunden habe? Wo finde ich GynäkologInnen, die mich nicht auf meine Brüste und meine Gebärmütter reduzieren oder auf meine Gebärfähigkeit vielleicht? Wie können wir prüfen, dass wir mit den richtigen Leuten sprechen?
Auch da ist das Allerwichtigste, dass die Frauen sich wohlfühlen, dass ihnen zugehört wird, dass sie ernst genommen werden, dass sie sich verstanden fühlen. Ich habe Frauen, die Frauenärzte und Ärztinnen haben, die sagen, die kennen sich nicht aus mit hormonellen Themen. Ich habe mich immer wohlgefühlt während der Schwangerschaft, in der Vorsorge. Und die sagen mir das ganz ehrlich und die verweisen mich regelmäßig zu einem Kollegen oder einer Kollegin, die eben meine Hormongesundheit, es sind auch manchmal Uniklinik oder Spezialsprechstunden, die mich da betreuen. Das ist ein guter Frauenarzt, der auch die Grenzen erkennt, aber die Frauen ernst nimmt. Das ist das Erste. Dann rate ich allen Frauen, jede Frau darf den Arzt oder die Ärztin wechseln. Wir sind keine Bittstellerin. Wir dürfen sagen, dass bei einer schönen Reise bis jetzt, aber es passt nicht mehr. Wenn es darum geht, jemanden zu finden, es gibt mittlerweile gute Online-Angebote, man kann Hormonberatung auch online machen, das sind privatärztliche oder Selbstzahlerinnenleistungen, da kommen wir wieder in das System der Zweiklassenmedizin, so ist es aber gerade. Ich rate allen Frauen, die sich einen neuen Frauenarzt oder eine Frauenärztin suchen, mal auf die Homepages zu gucken, ist der Kollege oder die Kollegin Mitglied in der Deutschen Menopausengesellschaft. Dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass sie auch irgendwie in dem Thema sind. Da gibt es regelmäßige Newsletter, da gibt es regelmäßige Fortbildungsveranstaltungen. Also da ist jemand, der da irgendwie up-to-date ist. Und ansonsten hingehen, anrufen, sagen, ich möchte zu einer Wechseljahresberatung kommen, damit man nicht sagen, ich möchte einen Termin, sonst wird man irgendwie eingeschoben morgens, wenn die ganzen Notfälle kommen, da ist einfach wenig Kapazität. Ich möchte eine Beratung und dann wirklich gucken, kennt der oder diejenige sich damit aus und wenn nicht, weitersuchen. Sich nicht mit wenig Wissen und einer schlechten Versorgung zufrieden zu geben, weil die Wechseljahre sind wirklich, wirklich eine ganz wichtige Periode, Lebensphase, in der der Grundstein, es beginnt schon früh, aber spätestens dann für das gesunde Älterwerden gelegt werden. Frauen werden vom Alter her älter als Männer, aber da gibt es jetzt eine skandinavische Studie zu 25% in einem schlechteren gesundheitlichen Zustand. Und das sind diese Erkrankungen, Immobilität, Demenz, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, deren Grundlage die Wechseljahre durch den Hormonabfall legen. Das heißt, das ist eine Investition in ein gesundes Altern, wenn wir uns spätestens jetzt wirklich gut um uns kümmern und uns die beste Unterstützung an die Seite holen.
Vielen Dank für deine Expertise. Danke, dass du da warst.
Ich danke dir.
Danke, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, schenk uns ein Like und empfehle uns weiter. Oder noch besser, abonniere gleich den Podcast. Und wenn du mehr über Her Career erfahren möchtest, besuch uns im Web unter her-career.com und abonniere den Newsletter unter her-career.com/newsletter. So bleibst du informiert über neue Beiträge, Termine der Her Career Academy, aktuelle Podcast-Episoden und Programm-Highlights der kommenden Her Career Expo in München. Wir freuen uns sehr, wenn du Teil unserer Community wirst.